Super, guten Morgen. Ich möchte einmal beten und dann starten wir. Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Morgen, den du uns schenkst. Der leckere Kaffee heute Morgen, das Frühstück, das knusprige Brötchen. Gott, du bist so gut zu uns. Danke, dass wir mit dem Auto herkommen dürfen, Jesus. Danke, dass du uns Benzin gibst und dass wir laufen können. Und Gott, danke, dass wir überhaupt leben und atmen können. Danke für diesen Morgen, Gott. Du bist so gnädig, jeden Morgen neu. Danke, Jesus Christus, dass du uns beschenken willst mit deiner Bibel. Jesus, ich bete, dass du durch deine Bibel zu uns redest, sprichst. Wir haben Hunger nach deiner Bibel, nach deinem Wort, nach deiner Gegenwart. Gott, wir werden nie etwas Besseres finden als dich. Nichts wird uns so füllen wie du. Nichts wird uns das geben, was du uns gibst. Und darum strecken wir uns aus nach dir, Gott, und wollen mehr. Und genauso wie deine Bibel das sagt, mach den Mund weit auf, ich will ihn dir füllen. Jesus, wir wollen den Mund weit aufmachen. Wie kleine Vögel zu dir, Gott, fülle uns. Füll uns mehr von dir. Danke, Jesus Christus. Segne uns die Predigt. Segne jedes Wort, Gott. Und sei du der Held heute Morgen hier, Jesus. Du sollst alle Ehre bekommen, alle Blumen. Du bist der wirkliche Held. Danke, Jesus Christus. Dir die Ehre. Im Namen von Jesus Christus beten wir. Amen. Genau, aber nichtsdestotrotz, also mich packt ein bisschen Rührung, wenn ich euch sehe, weil vor 15 Jahren, es muss ungefähr vor 15 Jahren gewesen sein, da kam ich das erste Mal angedackelt, frisch verheiratet mit meiner Frau, kleine Babys auf dem Arm, und dann haben wir hier unser erstes Praktikum gemacht. Genau, da habt ihr so einen kleinen, naiven David gehabt, der tollpatschig war, und dann haben ältere Brüder mich hier zur Seite genommen, mir ab und zu die Ohren lang gezogen, mich ein bisschen miterzogen. Und ihr habt mich ein bisschen zu dem gemacht, wer ich bin. Und darum bin ich euch so dankbar, darum nehme ich euch ein bisschen mit in mein Leben, damit ihr wisst, was aus dem David geworden ist. Ja? Hat sich das gelohnt mit dem David? Und ich möchte euch teilhaben lassen, damit ihr euch mitfreut an dem, was wir machen, an unserem Dienst. Genau, liebe Grüße von Michael. Ich glaube, ich habe es ein bisschen versemmelt, dass Michael nicht hier ist. Irgendwie war ich noch in Dillenburg im Dienst und da, und dann war das so viel, dass es irgendwie nicht ganz geklappt hat, dass Michael hier bei euch ist. Aber bestimmt nächstes Mal. Jetzt zeige ich euch erstmal ein Video. Ihr dürft das einmal abspielen, damit ihr einen kleinen Eindruck habt von unserer Arbeit im Amazonas. Genau, dass ihr einen kleinen Eindruck habt. Wir sind im Dschungel und versuchen Menschen für Jesus zu gewinnen. Weil Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und du wirst nichts finden. Du wirst es nicht am Ende einer Flasche finden, das Glück. Du wirst es auch nicht am Ende eines Glimmstängels finden. Du wirst es auch nicht in einer Spritze finden. Du wirst es auch nicht in den Armen einer Frau finden oder in den Armen eines Mannes finden oder in irgendwelchen Adrenalin-Erlebnissen oder auf irgendeiner Reise. Du wirst es nur in Jesus finden. Das ist meine Überzeugung. Nur in Jesus gibt es wirklich echtes Leben. Und das begeistert uns. Und darum reisen wir immer nach Südamerika, wohnen aber jetzt in Ostfriesland. Weil meine Kinder gehen jetzt hier zur Schule, die sind größer geworden. Da ist mein Sohn Jeremy. Super Jeremy, dass du da bist, dass du mitgekommen bist. Mega. Und dann ist mir aber aufgefallen, wo ich hier in Deutschland gelebt habe dann, dass Deutschland auch ein ziemlicher Dschungel geworden ist. Findet ihr nicht auch? Und dann haben wir uns überlegt, dass die Großstädte in Deutschland sich genauso anfühlen wie der Dschungel in Amazonas. Naja, gut, die Indianer sind noch ein bisschen spannender, ja. Aber trotzdem, die Großstädte Berlin, Hannover, Hamburg, diese ganzen Städte begeistern mich, dass wir zum Beispiel in Hannover eine Plattform aufgebaut haben beim Hauptbahnhof, um zu predigen. Und wir tun uns mit anderen Evangelisten zusammen, um deutsche Städte für Jesus zu erreichen. Ist das nicht prima? Ist das nicht genau das, was wir brauchen in Deutschland, dass Jesus wieder reinkommt in Deutschland? Wo Jesus reinkommt, kommt Hoffnung rein. Und glaubt mir, Hoffnung ist genau das, was wir brauchen in Deutschland. Aber jetzt genug davon, ich muss euch unbedingt mitnehmen zu einer ganz tollen Bibelgeschichte, Jesusgeschichte. Ich liebe diese Jesusgeschichten. Und ich möchte mit euch lesen aus Johannes 6. ab Vers 1. Wisst ihr, eigentlich gehören diese Bibelgeschichten nur mir alleine, aber ich kann ja kein Patent drauf anmelden, wisst ihr? Darum, naja, ich erzähle es euch einfach, ja, dann habt ihr da Teil dran. Die Bibel gehört ja nicht nur mir. Aber ich muss euch warnen, die Bibel macht süchtig, oder? Macht die Bibel süchtig, ihr Lieben? Und wo liegt deine Bibel eigentlich? Ich habe mir vorgenommen, dass meine Bibel meistens beim Küchentisch liegen soll, damit ich da schnell rankomme, das nicht vergesse, die soll nicht verstauben. Und ich lese euch das vor jetzt aus Johannes 6, eine wunderbare Geschichte. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias. Übrigens vor ungefähr einem Monat, zwei Monaten war ich mit meiner großen Tochter in Israel. Und an diesen See, da wollten wir unbedingt hin. Das war eine sehr wertvolle Zeit für mich und meine Tochter. Und da sind so Kieselsteine hinter dir, so ein Riesenberg, der so endlos hoch geht, bis du oben so ein kleines Häuschen noch nicht mal mehr erkennen kannst. Dann diese Kiesel, das Wasser, wo die kleinen Fische hin und her springen, fast durchsichtig, du kannst durchgucken. Und dann ganz rüber, da wo der verrückte Gerasener da war, auch wieder so ein ganz kleines Häuschen, könntest du da auf der anderen Seite erkennen, geht der Berg wieder nach ganz oben, endlos nach oben. So, das ist dieser See. Und da ist Jesus und läuft endlos diesen Berg hoch und hinter ihn her eine ganze Menschenmenge und es folgt ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, weil er die an den Kranken tat. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass es eine sehr große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Also das sagte er aber, ne, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Und Philippus antwortete, für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur einen Krümel bekommt. Aber da sprach ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm, hey, es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele, Jesus? Jesus aber sprach, lass die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000, und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus, die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den Fischen, so viele sie wollten. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen gebliebenen Brocken ein, damit sie nicht verderben. Dann sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Und als nun die Leute das Zeichen sahen, dass die es getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, aber er allein. Was fasziniert mich so an dieser Geschichte? Na gut, Jesus ist auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen schlingelig, oder? Weil er legt dem Philippus so ein bisschen rein, er stellt ihn so ein bisschen auf die Probe, er will so ein bisschen wissen, was ist im Herzen von Philippus? Und durch gute Fragen stellen kriegst du auch gute Antworten immer, weil dann machst du so ein bisschen offenbar, was im Herzen ist, oder? Das macht Jesus oft. Er geht zu der Frau am Brunnen und sagt so, hey, und könntest du mir ein bisschen Wasser geben? Und er geht so, hey, wie können wir das denn machen? Und das ist Jesus. Sehr, sehr spannend, wie er mit Menschen umgeht. Der Philippus allerdings, das ist so ein Pessimist. Ich weiß nicht, ob der gerade depressiv war oder sowieso alles unmöglich war und sowieso die ganzen Leute. Der Philippus hat so ein Mangel- und Knappheitsdenken. Und ich finde mich da auch oft wieder bei diesem Mangel- und Knappheitsdenken. Zum Beispiel, hey, ich habe nicht genug Zeit, versteht ihr? Ich habe nicht genug Zeit. Hey, wisst ihr was? Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren, seitdem ich Kind bin, geht das Erdöl schon alle. Also das sind unglaublich viele Jahre jetzt inzwischen. Und dann hatte ich mal Angst als Kind, dass die Luft wirklich alle geht, weil das kam immer so, versteht ihr, die Luft und so alle. Und dann, dass das Wasser auch knapp wird. Ja, und ich will mich auch gar nicht lustig drüber machen, aber ich hatte Angst als Kind, dass wirklich kein Wasser mehr da ist irgendwann. Und verstehst du, diese ganze Gesellschaft, es geht oft um Knappheit, um Mangel, um Angst. Weil wenn du Angst hast, kann ich dich sehr gut steuern. Aber oft sind wir gefangen, vielleicht weil unsere Mama, unsere Oma im Krieg Mangel hatte. Ja, die haben nichts zu essen gehabt. Darum horten die alles möglich, weil Mangel, weil vielleicht morgen kein Essen mehr da ist. Mangel. Knappheit. Oder der Papa sagt, hey, ich habe auch keine Liebe bekommen von meinem Vater. Warum sollte ich dir Liebe? Verstehst du, es gibt nicht genug Liebe. Obwohl, wenn wir ganz ehrlich sind, Liebe entsteht doch, indem du Liebe verteilst. Entsteht Liebe. Oder andere haben Knappheitsdenken, es gibt nicht genug Geld. Da würde ich sagen, warum aber Papier? Papier gibt's doch genug. Ist Papier Geld? Hey, ich verstehe das nicht. Knappheitsdenken. Keine Zeit, keine Geld, keine Liebe, kein gar nichts. Und der Philippus natürlich, und ich finde mich da so sehr wieder, mein Becher ist halb leer. Weißt du, eigentlich, ja, und oh, es zwickt so langsam, weil ich bin jetzt 38, ja. Es zwickt so ein bisschen und so, oh, halb leer, alles so halb leer. Und das ist halb leer und hier ist halb leer und das ist halb leer. Und wenn die Politik halb leer und alles halb leer und die nächste Generation halb leer und deine Ehe halb leer, deine Gesundheit halb leer, dein Konto halb leer, dein Auto halb leer, alles halb leer. Kennst du das Gefühl? Und darum mag ich den Philippus hier und ich mag es, dass Jesus das also ein bisschen rauskitzelt, dieses Mangeldenken. Interessant allerdings, in dieser Geschichte gibt es jemand, der Andreas, und der Andreas hat ja auch schon gemerkt, dass die nichts zu essen haben. Ich meine, der hat ja auch schon gemerkt, dass da Knappheit war und Mangel war. Der hat das ja auch gemerkt, so, was machen wir jetzt mit den ganzen Leuten? Die sind endlos diesen Berg hochgelaufen, stundenlang hinter uns her um Jesus. Und jetzt sind wir ganz oben, ganz alleine. Und da unten am See kannst du gerade mal noch die Hütchen und die Bötchen, wenn überhaupt, erkennen. Ja, so weit hoch und wir haben nichts zu essen. Der Andreas hat das schon gewusst. Sein Ansatz war nur, der ist rumgelaufen und hat versucht, von den 5000 Leuten irgendwie zu erfragen, wer irgendwie ein paar Krümel hat. Meine Mama sagte immer, wenn Gott dich versucht, dann schafft er in der Versuchung aber auch gleichzeitig die Lösung. Und das ist ein Bibelvers, den sie dann immer zitiert. Und das fand ich sehr interessant. Also der Andreas läuft rum und in diesem Problem versucht er irgendwie die Lösung zu finden. Natürlich lächerlich, oder? Diese paar Fischchen da, diese paar Krümel Brot, was willst du damit die Welt retten? Aber trotzdem ist er durch die Gegend gelaufen und hat gesagt, ja, aber was machen wir? Und jetzt kommt der Punkt. Mach deine Rechnung mit Jesus. Mach deine Rechnung mit Jesus. Du kannst nicht deine Rechnung machen ohne Jesus. Und der Andreas macht die Rechnung mit Jesus. Also, der Philippus sieht nur die Wüste, nur den Berg, nur die Wildnis. Aber der Andreas sieht Jesus. In der Wildnis, in der Wüste, auf dem Berg. Siehst du Jesus in deiner Rechnung? Geht deine Rechnung auf? Mit Jesus geht deine Rechnung auf. Sieh Jesus in dem Problem, in deiner Herausforderung, in deiner Wüste, in deiner Beziehungswüste, in deiner finanziellen Wüste, in deiner Gesundheitswüste, mit deinen Kindern in der Wüste, bei deiner Arbeitsstelle in der Wüste. Mach deine Rechnung mit Jesus. Und du hast hier zwei Möglichkeiten, nämlich einmal dieses Philippus-Denken, dieses, ja, aber guck mal, diese mit den 20 Euro, da können wir, aber da kann ja noch nicht mal ein Krümel. Und ja, du hättest die Berechtigung, dieses Denken zu haben, dieses Knappheitsdenken, mein Becher ist halb voll, was soll ich denn machen? Aber du hättest auch die Möglichkeit, wie David in den Psalmen, im Psalm 23 so schön, mein Becher fließt über. Und das ist sehr interessant, weil ich habe jetzt sehr viel recherchiert. Ich war in Israel, genau, mit meiner Schwester, mit meiner Tochter und wir haben da auch gearbeitet. Aber ab und zu bin ich dann zum Recherchieren gegangen. Und ich wollte wissen, was sie da mit dem Becher auf sich haben. Das Interessante, was ich herausgefunden habe, das schenke ich euch jetzt einfach. Guck mal, es ist gar nicht wichtig, wie groß der Becher ist, den du hast. Es gibt Leute, die haben wirklich so einen kleinen Mokka-Becher, ja, so einen kleinen Espresso-Becher, ja, aber der fließt immer noch nicht über. Dann gibt es jemanden, der hat so einen Kaffeebecher, fließt auch nicht über. Und dann hat jemand so ein Eimer, der fließt auch nicht über. Und dann kannst du eine ganze Zisterne, einen ganzen LKW voller, du fließt immer nicht über. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ist doch egal, wie groß dein Auto, wie groß deine Gesundheit, wie groß dein Leben, dein Konto, deine Beziehung. Aber hab doch das Gefühl, dass du überfließt. Das habe ich bei David entdeckt. Da, wo er seinen Psalm, und mein Becher fließt über. Aber ich dachte, David, dein Leben ist doch voll im Eimer. Aber mein Becher fließt über im Angesicht meiner Feinde. Das ist der Psalm. Und was Jesus verspricht in der Bibel ist, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und damit ihr Leben im Überfluss habt. Überfließend. Überfließend. Der Andreas hat dieses Überfließdenken. Jesus, wenn du da bist, Jesus. Also, du kannst alles. Mein Papa im Himmel, der kann alles. Glaubst du das? Glaubst du das? Mein Papa im Himmel, der kann alles. So wie so ein kleiner Sohn seinen Papa anhimmelt und sagt, mein Papa, der Stärkste, der kann alles. Glaubst du das? Glaubst du es, dass dein Papa im Himmel alles kann? Komm vom Mangeldenken. Geh zum Überflussdenken, wo du sagst so, mein Becher fließt über. Jesus, ich mache meine Rechnung mit dir. Mach deine Rechnung mit Jesus. Ich fand das so interessant, weil manchmal wird man ein bisschen depressiv in Deutschland. Vielleicht, wenn du die Politik anschaust, dann wirst du sowieso depressiv oder das anschaust oder hier und die ganze Situation und sowieso alles ein bisschen anschaut. Kennt ihr das? Und wir Deutschen sind doch sowieso immer nah dran gebaut, dass wir sehr viel grübeln und denken und so. Wisst ihr was? Das ist mein Lieblingsvers gerade, den möchte ich auch mit euch teilen. Kann ich euch auch nicht vorenthalten. Hebräer 11, Vers 1. Ah, so ein schöner Vers. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man aber nicht sieht. Was ist Glaube? Komm von dieser ungläubigen Seite, wo du sagst, es geht aber nicht, ich kann nicht mehr, ich schaffe es nicht, meine Ehe überlebt es nicht, meine Familie, das geht nicht, meine Gesundheit, ich werde nicht mehr und ich schaffe es sowieso nicht mehr, ich bin nichts mehr wert, ich bin der letzte Dreck und ich bin ein Versager und ich bin der Geschiedene und ich bin die Weggeworfene und ich bin die Verletzte und ich bin der Krüppel und ich bin das Opfer hin zum Glauben, wo du sagst, ich mache meine Rechnung mit Jesus. Wisst ihr, nochmal, es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Es ist eine Hoffnung. Wisst ihr, wenn ich der Teufel wäre und ich Lust hätte, dich in die Pfanne zu hauen, und das ist nämlich das Interesse, er kommt zum Stehlen, zum Morden, zum Töten, zum Lügen, der Vater der Lüge, der will dich kaputt machen, der will sich in deiner Familie austoben, er will sich in deiner Ehe austoben, mit deinen Kindern sich austoben. Aber wisst ihr was? Wenn ich der Teufel, ich würde dir die Hoffnung stehlen. Weil wenn ich dir die Hoffnung nehme, dann nehme ich dir den Glauben. Und wenn ich dir den Glauben nehme, dann nehme ich dir den Willen, überhaupt weiterzumachen. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht. Auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und du sagst aber, David, wie blöd bist du denn? Du siehst es ja noch nicht mal. Das ist doch voll Lüge. Das ist doch ein Hirngespinst. Das ist doch Einbildung. Nein, nein, das ist, ich glaube, hinter die nächste Ecke. Auch wenn ich es noch nicht sehe. Ich glaube daran, dass hinter der nächsten Ecke mich etwas Gutes erwartet. Ich glaube daran, dass die nächste Generation von Jugendlichen in Deutschland viel besser sein wird als ich. Deutschland viel besser erreichen wird als ich. Und wisst ihr, was ich mache? Ich bilde gerade Evangelisten aus in Berlin, in Hamburg, in Hannover, in Mainz. Ich bilde aus, weil ich glaube, die Nächsten werden besser sein als wir. Weil sie größere Herausforderungen haben als wir. Weil sie mehr Islam haben als wir. Mehr Druck haben als wir. Mehr Verwirrung haben als wir. Mehr Ablenkung haben als wir. Aber sie werden besser sein als wir. Ja, aber David, was erzählst du? Nein, hinter der nächsten Ecke, ich glaube das. Und ich sehe es. Weil sie Missionsvereine gründen, da sind die knapp 20, wo ich hier ankam, so mit knapp 20, so ein bisschen hinter 20, mit einem kleinen Baby in den Armen. Wisst ihr, da hatte ich, wie grün war ich denn? Aber die in Hannover, in Berlin, die bilden Missionsgesellschaften, genau in dem Alter, wo ich hier noch von Hans und so die Ohren langgezogen bekommen habe. Ich glaube dran. Und wisst ihr was, ich lasse mir meine Hoffnung nicht stehlen, weil wenn ihr mir die Hoffnung stehlt, dann stehlt ihr mir den Glauben und wenn ich keinen Glauben mehr habe, dann gebe ich auf. Und darum ist es so wichtig, dass du von dieser Ungläubigen, diesen Knappheit und diesen Halbvolldenken rüberkommst zum Jesusdenken, zum gläubigen Denken. Amen. Und dann nimmt der Jesus, oh ihr Lieben, ich muss Schluss machen, aber es hat Spaß gemacht bei euch. Aber eine Sache gebe ich euch noch mit, wisst ihr? Diese 5 Brote, 2 Fische, die das da waren, das ist lächerlich, ganz ehrlich. Und ganz ehrlich, das, was du hast an Begabung und so, das ist einfach so lächerlich. Was kannst du denn schon in Siegen bewirken und in diesen ganzen Umgängen und mit der ganzen Politik? Ach, das ist doch so lächerlich. Das ist doch diese 2 Fische und 5 Brote. Aber wisst ihr was, wenn du die zu Jesus bringst? Mach deine Rechnung mit Jesus. Wenn du die zu Jesus bringst und du anfängst, das zu zerbrechen, was du hast, plötzlich vermehrt es und macht alles satt und es geschehen Wunder, weil du machst deine Rechnung mit Jesus. Mach deine Rechnung mit Jesus. Zerbrech deine kleinen Krümel und fang an zu verteilen. Gerade in dieser dunklen Welt, gerade in dieser dunklen Zeit, gerade wenn der Dschungel hier bei uns ist, gerade dann, ihr Lieben, gerade dann. Und wisst ihr was, hinter der nächsten Ecke, das wird sehr gut. Die nächste Ecke, hinter der nächsten Ecke wird Gott uns überraschen. Steht alle bitte auf und wir beten noch einmal, ja, zu Jesus. Jesus Christus, ich danke dir, dass ich bei so wunderbaren Menschen predigen durfte heute, Jesus. Menschen, die mich geprägt haben. Wo ich noch ganz jung war, Herr, ganz grün hinter den Ohren. Danke dafür, Jesus. Und Jesus, ich bete, dass du uns mit Glauben füllst, mit Hoffnung füllst. Und dass du uns überrascht. Wir machen unsere Rechnung mit dir, Jesus. In unserer Familie machen wir die Rechnung mit dir, Jesus. In unserer Gesundheit mit dir, Jesus. Auf unserem Sterbebett, Jesus, mit dir machen wir die Rechnung. In der Politik machen wir die Rechnung mit dir, Jesus. Bei der Arbeit machen wir die Rechnung mit dir, Jesus. In unserer Ehe machen wir die Rechnung mit dir, Jesus. Und Jesus, danke, dass wir die Rechnung mit dir machen dürfen. Segne jeden ganz reich, Jesus, jeden hier. Ganz viel übernatürlichen Frieden von dir. Danke, Jesus Christus. Amen.
Wir wollen noch beten. Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir haben es heute Morgen ganz neu gehört, Herr, mit welch einem Reichtum du uns eigentlich überschütten möchtest. Welch eine Fülle in dir da ist. Herr, und dass du einfach Grenzen sprengen möchtest, Grenzen von unserem Vorstellungsvermögen. Herr, wir dürfen Großes von dir erwarten und denken oftmals viel zu klein. Du weißt, was jetzt in unseren Herzen sich bewegt und mit welchen Gedanken wir in eine neue Woche gehen. Ich möchte dich bitten, dass du auch da uns erstaunst mit den Antworten, die du uns gibst, wenn wir ganz auf dich vertrauen. Herr, dass du Belastungen wegnimmst, dass du Schwierigkeiten, die noch vor uns stehen, wegräumst, dass du Versöhnung schenkst, und da hast du auch in dem Wochenspruch für diese Woche uns ein Gebot auferlegt, dass der, der dich liebt, auch seinen Bruder, seine Schwester lieben soll. Und du weißt um Unversöhnlichkeiten in diesem Land, in unseren Orten, aber auch in der Gemeinde. Ja, bei uns ganz persönlich, wo wir mit anderen Schwierigkeiten haben, wo wir eigentlich wissen, wir müssen uns aussprechen und tun es nicht. Herr, gib uns den Mut, die Kraft, diesen ersten Schritt zu tun und die Versöhnung zu suchen. Ja, weil du es uns gebietest. Wir können uns darüber nicht hinwegsetzen. Lieber Vater im Himmel, möchte dir all die bringen, die für andere Menschen tagtäglich da sind, in der Pflege, in der alten Betreuung. Herr, wo auch immer, gib ihnen die Kraft, die Liebe und auch die Zeit dafür, für andere da zu sein. Mit helfender Hand und, Herr, mit hörenden Ohren. Möchte dir unsere Obrigkeit bringen, unsere Politik, Herr, dass doch mit Weisheit regiert wird, dass Dinge geschehen, die auch bei uns spürbar ankommen, und schenk, dass die, die das Sagen haben, beraten werden können, auch von Menschen, die nach dir und deinem Willen fragen. Möchte dir die Arbeit vom David noch anbefehlen, dass du ihn weiter in Reich segnest, ihm Vollmacht schenkst, ihm Kraft gibst und auch die finanziellen Möglichkeiten da sind, diese Arbeit zu tun. Bekleide ihn und seine Familie auf seinem weiteren Weg und auf ihrem weiteren Weg. Und alles, was uns noch auf dem Herzen liegt, das möchten wir jetzt zusammenfassen in dem Gebet, das du uns gegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und Gott, so legen wir deinen Frieden auf unser Leben, auf unsere Familien, auf unsere Ehen, auf unsere Kinder, auf unsere Häuser. Deinen Frieden, Gott. Segne jeden mit deinem übernatürlichen, mächtigen Frieden, Gott. Danke dafür, Jesus Christus. Und in deinen Namen beten wir, Jesus Christus. Amen.